Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Wie abgedroschen, oder? Wind of Change von den Scorpions. Aber ich könnte mir vorstellen, Sie denken jetzt, im Deutschlandfunk Kultur, da geht es jetzt bestimmt um die DDR und Wiedervereinigung und Fall der Mauer und sowas. Aber genau genommen geht es um die Zeit vor der Wiedervereinigung, um die Zeit der deutsch-deutschen Teilung und um Musik. Joachim Hentschel hat ein Buch geschrieben, Dann sind wir Helden, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg Politik gemacht wurde. Hallo Herr Hentschel.
Hallo.
Es ist offenbar doch noch nicht alles erzählt worden über die Zeit der Teilung. Viele schöne Geschichten über die Verknüpfung von Musik und Politik haben Sie gefunden. Wo haben Sie diese Geschichten her?
Von den Leuten selber, die sie erlebt haben und von den Leuten, die im Hintergrund die Strippen gezogen haben, um diese Sachen möglich zu machen. Also ich bin ja aufgewachsen in dieser Zeit damals, vor allem in den 80er Jahren, habe natürlich dann auch mitbekommen, dass Udo Lindenberg in Ostberlin aufgetreten ist, dass so eine lustige Band wie die Spider-Murphy-Gang auf DDR-Tour ging. Das waren damals aber eher so Anekdoten, lustige Geschichten. Und eigentlich erst bei der Recherche für das Buch bin ich so richtig eingestiegen und habe erstens gemerkt, dass es noch viel, viel mehr Geschichten gibt, die ich gar nicht kannte. Und dann vor allem, dass die auch alle zusammenhängen und dass die auch alle so eine gewisse Dynamik entwickelt haben.
Sie schreiben auch über Punk, über Nina Hagen natürlich. Spider-Murphy-Gang haben Sie schon erwähnt. Katja Epstein spielt da eine Rolle. Welche dieser Geschichten hat Sie denn bei der Recherche zum Buch vielleicht am meisten überrascht, von der Sie vielleicht vorher noch nichts wussten?
Mich hat vor allem überrascht eine der Geschichten, wo der Transport in die andere Richtung ging, nämlich die Pudis, die Mitte der 70er die berühmteste Band der DDR waren. Und es gab einen Musikmanager in Hamburg, der so ein bisschen einen Narren gefressen hatte an ihnen und unbedingt hat sich gedacht, diese Musik, die muss man doch irgendwie auch in Westdeutschland an den Mann und die Frau bringen können. Weil natürlich, das waren quasi Nachbarn, die haben auf Deutsch gesungen, die hatten ähnliche Einflüsse. Und die Geschichte, wie der über viele Hürden hinweg das geschafft hat und daraus quasi so ein kleines Imperium gebaut hat und dann am Ende mit den Alben von Karat in den 80ern sogar goldene Schallplatten geschafft hat, in Westdeutschland zu bekommen, über die dann wieder wahnsinnig viele D-Mark-Devisen zurück in den Osten flossen und so im Prinzip auch die Plattenstudios in Ostberlin ausgestattet werden konnten mit neuen Equipment und so weiter. Das fand ich wahnsinnig spannend, weil davon hatte ich noch nie gehört.
Das ist ja auch so, ne? Fast immer, wenn man was zu dem Thema hört, dann geht es um den Einfluss, den die Musik aus dem Westen auf den Osten hatte. Sie haben gerade diesen Einfall erzählt. Würden Sie sagen, ansonsten war es trotzdem mehr oder weniger eine Einbahnstraße? Oder hatten OstmusikerInnen vielleicht doch mehr Einfluss als auf den Westen, als wir jetzt so parat haben?
Also ich habe in einem Gespräch mit Peter Maffay eine sehr interessante These dazu gehört, weil der hat gesagt, am Ende hat diese Art, wie in der DDR Rockmusik gemacht wurde. Es war ja so, dass die Texte dort in der Regel von Dichterinnen und Dichtern geschrieben wurden und nicht von den Musikern selber. Also dieses Liedhafte, dieses ein bisschen, dieses lyrische, metaphorische, dann auch so ein bisschen tiefergehende, auch gesellschaftsanalytische, was ja oft, wie wir wissen, im Osten dann auch mit vielen Double Meanings und so weiter ausgestattet war. Peter Maffay sagte, er glaubt, dass das sehr stark diese deutsche Rockmusik der 80er Jahre beeinflusst wurde, die ja dann auch zu einem riesengroßen Verkaufsschlager wurde, wie Bab, Herbert Grönemeyer, viele von diesen Künstlern, die es heute auch noch gibt. Ich meine, das ist ein bisschen eine steile These, aber wenn man mal genau guckt, merkt man, dass man da durchaus auch einen Zusammenhang stellen könnte. Also das ist nur ein Beispiel, es gibt noch viele weitere, aber es sind auf jeden Fall, wenn man mal relativ ketzerische Fragen. Am Ende hat der Westrock vom DDR-Rock sehr viel gelernt, obwohl viele ihn vielleicht so ein bisschen als hinterwäldlerisch gesehen haben. So ein paar interessante Fragen, die man da aufwerfen kann und für die es auch mehr als eine Antwort gibt.
Und das kann man dann alles bei Ihnen auch nachlesen. Der Untertitel Ihres Buchs heißt ja, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg Politik gemacht wurde. Wer hat denn mehr Politik mit der Popmusik betrieben, die DDR oder die BRD?
Da würde ich sagen, das war eindeutig die DDR, weil die DDR natürlich schon angefangen von diesem berühmten Zitat von Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht 1965, dieses yeah, 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 also sinngemäßes yeah, yeah, yeah aus dem Westen, mit dem muss jetzt mal Schluss gemacht werden. Also so ein simples Lied der Beatles, was im Prinzip nur ein lustiges, kleines Mercy-Beat-Liebeslied war im Kern, das wurde hier zum Thema einer politischen Debatte gemacht. Und so ging das tatsächlich auch immer weiter. Und ich meine, die Vorstellung, dass, wie zum Beispiel beim Auftritt von Udo Lindenberg 1983 im Palast der Republik, dass tatsächlich Erich Honecker höchstpersönlich, und es gibt die entsprechende Akte, die kann man nachlesen, der hat persönlich das abgezeichnet, dass er diesen Auftritt genehmigt. Und diese Vorstellung ist natürlich total irre. Und es war, also dass die westliche Rockmusik in der DDR nicht nur, das hat sie natürlich auch, sie hat ein Zeichen der Befreiung gesetzt, aber gleichzeitig hat natürlich das Regime in der DDR diese Musik auch eingesetzt, um die Leute dort so ein bisschen zum Schweigen zu bringen, um sie einzugemeinden. Und natürlich auch um diese Fragen im Prinzip, ne, im Westen demonstrieren alle gegen amerikanische Raketen. Das tun wir doch auch. Eigentlich haben wir doch was gemein. Und diese Geschichte, diese Wechselwirkung zwischen diesem Freiheitsimpuls, der da kam, und aber auch immer dieser Schwierigkeit, wie sehr werden wir hier instrumentalisiert und merken wir es überhaupt? Das ist auch nochmal eine sehr, sehr interessante Geschichte, auf die ich da gekommen bin und die auch, also eine sehr vielstimmige Sache auf jeden Fall.
In der DDR sind ja eine ganze Reihe von Musikern, Musikerinnen aus dem Westen aufgetreten. Zum Teil hat das DDR-Plattenlabel Amiga Westplatten lizenziert und veröffentlicht. War das klug von der DDR, sich ja zumindest in Maßen für den Pop aus dem Westen zu öffnen?
Es gab eigentlich überhaupt keine andere Wahl. Also man hat natürlich teilweise immer noch das so gut wie möglich versucht, in Bahn zu lenken. Also es gab zum Beispiel 1974, glaube ich, ein Album von ABBA wurde in Ostdeutschland veröffentlicht. Man hat aber das Lied Honey Honey von ABBA hat man runtergenommen von der Platte und durch ein anderes ersetzt, weil man eben nicht riskieren wollte, dass man sich da über den Staatsratsvorsitzenden
Honey Honey
lustig macht und solche Dinge. Also eigentlich gab es war gar nicht möglich, das aufzuhalten. Und das ist eigentlich auch eine schöne und interessante, ein schöner Aspekt daran, dass sich das im Prinzip auch Bahn gebrochen hat. Und man muss ja dann auch wieder sagen, eigentlich waren ja die Menschen in Ostdeutschland auch gar nicht so sehr davon abhängig, dass der Staat ihnen diese Sachen präsentiert, weil sie haben sich das natürlich selber geholt. Natürlich haben wirklich alle Westfernsehen gesehen, außer dort, wo es aus technischen Gründen nicht möglich war, oder Radio gehört.
Ne?
Richtig,
ja.
Genau. Also dieses oft so von wegen, wir kommen hier und bringen den Schwestern und Brüdern im Osten mal hier den tollen, den Glamour und die großen Werte. Ein Stück weit haben die sich das selber geholt. Das natürlich dann die Leute, und dazu musste natürlich die Tür offiziell aufgemacht werden, dass ein Udo Lindenberg, eine Band wie Bab oder wer auch immer darüber kommen kann und selber in Aktion treten kann und selber dort eben diese Begegnungen stiften kann, die dann eben auch sowas Unberechenbares hatten. Das konnte natürlich nur unter öffentlicher Ägide geschehen, außer wie bei den Toten Hosen, man hat sich durchgeschummelt durch die Mauer, hat heimlich ein Konzert in der Kirche gegeben, dort wahnsinnig vielen Leuten aus der DDR-Subkultur einen Riesenimpuls gegeben und ist dann abends einfach wieder mit zurückgekämmten Haaren wieder rüber auf die andere Seite. Das gab es natürlich auch.
Klar, das konnte die Stasi auch nicht verhindern. Interessant ist natürlich auch, wie Sie es gerade gesagt haben, ja, verständlich ist, dass sie so harmlose Künstler wie Roland Kaiser rübergelassen haben, aber warum man sich einen Lindenberg oder einen Bab rüberholt, das ist ja natürlich dann schon nicht mehr so verständlich. Die Frage stellt sich natürlich auch, welchen Fall hat denn dann die Popmusik vielleicht beim Fall der, welche Rolle hat die Popmusik beim Fall der Mauer gespielt oder die Popkultur im Allgemeinen? Haben Sie da eine Antwort drauf?
Also einerseits müsste ich jetzt natürlich sagen, das ist quasi die Pointe des Buchs, die will ich ja natürlich eigentlich noch nicht verraten, aber ich verrate mal so viel. Die Bürgerrechtsbewegung, die Demonstration, dieser ganze Impetus, den es in der DDR gab, gerade auf 1989 hin, sich zu befreien, der braucht ja auch irgendwie ein Ziel. Das war natürlich nicht jetzt nur die Popmusik und die Popkultur. Da gab es natürlich auch noch die Literatur und andere Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Aber dieses, eben die ganze Kultur, nicht jetzt nur Botschaften, gesungene Texte, was weiß ich, sondern diese ganze Idee, wie man arbeitet als Künstlerinnen und Künstler, wie man sich darstellt, was man repräsentiert, das hat eine Riesenrolle gespielt. Und insofern würde ich sagen, da hat die Popkultur, es war mindestens so wichtig wie eben auch die Ostpolitik, zum Beispiel von Willy Brandt und so weiter.
Sagt Joachim Henschel. Dann sind wir Helden. Wie mit Popmusik über die Mauer hinweg Politik gemacht wurde, heißt sein Buch. Ist bei Rowohlt erschienen, 416 Seiten, kosten 26 €. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.